Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme Will.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstewelle. In dieser Sendung übernehmen Studierende der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg das Studio und nehmen euch mit in den hohen Norden. Wir machen uns heute unter anderem auf die Suche nach dem romantischsten Ort in Hamburg. Hafenromantik lautet dementsprechend auch unser heutiges Thema. Und damit ihr in die richtige Stimmung kommt, liefern wir euch auch noch die passende Musik. Jetzt zum Beispiel mit Tomte. Wie sieht's aus in Hamburg? Mein Name ist Christoph Petersen. Schön, dass ihr dabei seid.
Ist das Wetter noch intensiv? Sind die Bars noch laut wie Kriege? Weißt du, mit wem du gestern schliefst? Du bist ein hübscher Junge in einem schönen Quartier. Fühl dich einmal wie ein König. Ich weiß, heute Nacht geht jemand mit zu dir. Wer ist fertig und wer hat es ans Ufer geschafft? Und alle 20 Minuten denkst du an Elliot Smith. Alle 100 Jahre kommt jemand wie ich und nimmt dich mit. Wie sieht's jetzt in Hamburg aus? Halte du. Alles verschwimmt vor deinen Augen und wir bleiben lange wach. Da sind 100, die dich lieben. Wir zwingen die Zukunft zu funktionieren. Und ich habe eine Frage an dich. Wie sieht's jetzt in Hamburg aus? Halte du. Geschichte, die auf ein Reiskorn passt.
Ihr hört Radio Micro Europa auf der Wüstewelle. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen. Immer mehr Leute haben ein Anker-Tattoo. Vor allem in Hamburg ist das schon ziemlich auffällig. Was es mit diesem Symbol auf sich hat und was den Anker mit unserem heutigen Sendungsthema Hafenromantik verbindet, Mikro-Europa-Reporterin Sarah Kneip hat sich in Hamburg auf Spurensuche begeben.
Der Anker, das Symbol der Seefahrt. Egal ob als Printdruck, Schmuckstück, auf Kleidung oder in Logos. Wer die Augen offen hält, wird das nautische Symbol gerade in Norddeutschland überall finden. Aber auch als Tattoo ist der Anker populär. Warum lassen sich so viele gerade dieses Symbol tätowieren?
Sie wollen irgendwelchen Trends mitlaufen und individuell sein, dabei sind sie es einfach nicht.
Also entweder sind es Kapitäne oder sie wollen einfach nur cool sein.
Weil sie auf Popeye stehen.
Weil es ein Trend ist und Leute gerne auf Trends aufspringen.
Nur ein Trend wie das Arschgeweih? Oder ist doch mehr dahinter? Das Symbol jedenfalls steckt voller historischer Bedeutung. Die allerersten Trendsetter waren höchstwahrscheinlich, wer hätte es gedacht, die Seefahrer. Der Anker als Tattoo stand dabei für die Überquerung des Atlantiks, aber auch für den Heimathafen, die feste Verankerung und die einzig wahre Liebe eines echten Seefahrers. Auch in der christlichen Ikonografie existiert das Ankersymbol schon seit frühchristlicher Zeit. Es ist Teil der drei Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung, die im 1. Korinther in Kapitel 13, Vers 13 genannt werden.
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Für die Christen bedeutete der Anker schon seit den Anfängen der Religionsgemeinschaft im alten Rom die Verbundenheit mit dem Christentum. Wie ein Anker einem Schiff Halt im Sturm gibt, so gibt Gott den Christen Halt in ihrem Leben. Außerdem steht der Anker als Symbol für Clemens von Rom, von 88 bis 97 Bischof von Rom und damit Nachfolger des Apostels Petrus. Der Wunsch nach Halt, ist das auch heute noch ein Aspekt, der so viele Menschen dazu veranlasst, sich einen Anker auf die Haut tätowieren zu lassen? Die 22-jährige PR-Volontärin Vanessa aus Hamburg hat sich während ihres Studiums in Kiel einen Anker auf das Handgelenk stechen lassen.
Die Idee hatte ich schon ganz lange und da kam irgendwie eins zum anderen. Also für mich war meine Familie schon immer mein Anker. Und dann bin ich zum Studieren nach Kiel gezogen und das hat dann irgendwie alles zusammengepasst. Es hat viel mit der Familie zu tun. Meine Familie ist für mich mein Anker und ich weiß, dass wenn irgendwas passiert oder es mir nicht gut geht, dann weiß ich, dass meine Familie immer da ist und mich hält. Und das ist sozusagen symbolisch der Anker.
Auch für den 25-jährigen Marco aus Hamburg hängt die Bedeutung seines Anker-Tattoos eng mit seinen eigenen Wurzeln zusammen.
Ich habe mir einen Anker tätowieren lassen, weil ich damit meine Familie verbinde und meine Heimat, also mein Zuhause irgendwie, weil ich von der Insel komme, da geboren wurde und mich das daran erinnert, wo ich herkomme.
Das Anker-Tattoo ist also historisch und auch persönlich für die Tätowierten viel bedeutender, als sein Ruf es vermuten lässt. Auch wenn ein Anker-Tattoo gerade stark in Mode ist, muss das nicht die persönliche Bedeutung für den Einzelnen schmälern. Noch einmal Vanessa.
Solange man, finde ich, selbst irgendeine Bedeutung dafür hat oder eine Assoziation, dann ist es egal, ob das gerade im Trend ist, das Symbol, oder eben nicht.
Radio Mikro Europa-Reporterin Sarah Kneip hat für euch hinter die Bedeutung des Anker-Tattoos geblickt. Hafenromantik ist unser Thema heute auf der Wüstewelle. Und gleich gehen wir auf Hamburgs sündige Meile, die Reeperbahn auf St. Pauli.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay. 'Cause I've got nothing to live for and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time.
Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstewelle, heute aus dem Studio in Hamburg. Im Stadtteil St. Pauli liegt Deutschlands bekanntester Kiez, die Reeperbahn. Tagsüber eher ruhig, erwacht die Straße nachts zum Leben. Guides Club, Paradise Point of Sex oder Pink Palace leuchtet dann auf neongrellen Leuchtreklamen, denn Prostitution gehört hier einfach dazu. Doch unter welchen Bedingungen die Frauen teilweise arbeiten müssen, das hat Mikroeuropa-Reporter Mats Mumme erfahren. Er hat eine Beratungsstelle auf dem Kiez besucht.
Die Reeperbahn in Hamburg. Weltweit als Partymeile und Amüsierviertel bekannt, ist die Hauptschlagader St. Paulis. Neben den vielen Diskotheken, Kneipen und Imbissbuden prägen vor allem die mehr als 50 Bordelle und Sexarbeiterinnen auf der Straße den Hamburger Kiez. Prostitution zählt zu den ältesten Berufen der Menschheit und ist auf der Reeperbahn allgegenwärtig. Julia Bundenbach-Henke, Leiterin der Fachberatungsstelle Prostitutionssperrgebiet St. Pauli, erklärt, warum gerade St. Pauli der Hotspot für Prostitution ist.
Ich glaube, genau, das ist einfach auch durch die Nähe zum Hafen gewachsen. Ne? Es kamen viele Seemänner mit vielen Bedürfnissen, vielleicht kann man es so nennen. Und Prostitution hat hier einfach dadurch, eine gewisse Stellung im Stadtteil. Und in den letzten, 40, 50, vielleicht auch 60 Jahren ist es ja eine Vermischung. Also es ist ja eine riesengroße Amüsiermeile geworden. Also St. Pauli ohne Prostitution ist nicht mehr denkbar. Das gehört auch einfach dazu. Ich glaube nicht, dass man Prostitution hier auch zukünftig wegdenken kann.
Waren es früher noch die Damen vom Gewerbe, die in den Gassen ihre Dienste für die Matrosen anboten, so dominieren heute moderne Lusttempel und Großbordelle den Kiez. Über 14 Milliarden Euro pro Jahr. So schätzt das Statistische Bundesamt den Umsatz allein in Deutschland im Sexgewerbe, in dem vor allem die heterosexuelle Prostitution dominiert. Damit ist das Geschäft mit der käuflichen Liebe zu einem riesigen Wirtschaftszweig geworden, der aber nun in eine andere Richtung gewachsen ist.
Was man sagen kann, ist zum einen, dass früher deutlich mehr Frauen in der Sexarbeit hier auf dem Kiez tätig waren. Also man ist früher von, 1500 Prostituierten ausgegangen. Jetzt schätzt man so grob 350, vielleicht auch 400 Prostituierte. Und ich glaube, der Hintergrund ist einfach, dass sich Prostitution mehr verteilt. Also durch digitale Medien, durch die Möglichkeit, da eben auch Kontakte zu knüpfen, müssen Männer nicht mehr nach St. Georg auf den Steindamm oder hier auf die Reeperbahn kommen, um das zu bekommen, was sie gerne möchten. So, das funktioniert deutlich einfacher und vor allem auch weniger sichtbar im Internet.
Nicht nur die Art und Weise, wo Prostitution heutzutage stattfindet, hat sich mit der Zeit verändert, sondern auch die Bedingungen, unter denen die Frauen heute arbeiten müssen.
Was man sagen kann, ist, dass es hier auch eine Tendenz, glaube ich, gibt zu mehr Armut in der Prostitution. Also es sind in den letzten Jahren schon viele Frauen hier, die beispielsweise aus Osteuropa kommen, Bulgarinnen und Rumäninnen, die hier zum Beispiel in den Laufhäusern arbeiten, die eben auch unter schlechteren Bedingungen arbeiten, die wenig Geld verdienen und die eben in der Prostitution arbeiten, weil sie in ihren Herkunftsländern in großer Armut gelebt haben und über diese Arbeit eben sich selbst, aber auch ihre Familien ernähren. Also das ist ein Phänomen, was man beispielsweise hier in den großen Laufhäusern antrifft. Pink Palace wäre einer der Läden, wo zum Beispiel viele osteuropäische Frauen arbeiten. Genau, also das ist mit Sicherheit etwas, was sich verändert hat.
Die Diakonie Hamburg mit ihren Beratungsstellen in den Stadtteilen St. Georg und St. Pauli bietet den Mädchen und Frauen mehr als nur Anlaufstellen. Sie können sich duschen, etwas essen, ihre Wäsche waschen und bekommen, wenn nötig, Klamotten aus der Kleiderkammer. Auch wenn der Kern der sozialpädagogischen Arbeit eigentlich die offenen Sprechstunden sind.
Die können einfach bei uns mal sein. Also wir sind auch Schutzraum. Dieser niedrigschwellige Zugang ist uns total wichtig und der ist auch notwendig. So, das ist einer der Gründe, warum die Frauen zu uns kommen. Und wir werden als Sozialarbeiterin eigentlich erst aktiv, wenn die Frauen wirklich ein Anliegen an uns haben. Wenn sie sagen, hey, ich brauche irgendwie Hilfe bei der Steuer oder ich habe hier einen Bußgeldbescheid bekommen, wie gehe ich jetzt damit um? Oder zum Beispiel auch dabei, Frauen in Leistungen zu bringen, in Sozialleistungsbezug. Wir unterstützen auch bei der Arbeitssuche, also bei allem, was die Frauen so an uns rantragen.
Auch gesundheitliche Themen sind ein großer Schwerpunkt in der Beratungsstelle. Eine Ärztin bietet in der Einrichtung zweimal in der Woche eine medizinische Sprechstunde an und behandelt die Frauen. Aber um die Frauen überhaupt erst einmal in die Einrichtungsstelle zu bekommen, ist viel Sozialarbeit auf der Straße notwendig. Noch einmal Julia Bundenbach-Henke.
Da sprechen wir mit den Frauen, wir verteilen Kondome, Gleitmittel, Süßigkeiten und bieten quasi so mal einen ersten Kontakt an. Frauen in der Prostitution sind oft misstrauisch, die haben viel Diskriminierung erlebt, viel Stigmatisierung, haben auch also einfach ein großes Misstrauen, auch gegenüber öffentlichen Einrichtungen. Das versuchen wir eben auch so ein bisschen über die Straßensozialarbeit abzubauen.
Auch dieses Bild gehört zu Hamburg, Prostitution auf der Reeperbahn. Mikroeuropa-Reporter Mats Mumme hat mit der Leiterin der Fachberatungsstelle Prostitution des Diakonischen Werks in Hamburg gesprochen. Und die beraten übrigens auch euch, falls ihr euch Sorgen zum Beispiel um Freunde oder Geschwister macht in Sachen Prostitution. Ihr hört heute Radio Mikro Europa aus Hamburg auf der Wüstewelle. Hafenromantik ist heute das Thema bei Radio Mikro Europa auf der Wüstewelle. Und da gehen wir jetzt an einen weltweit einzigartigen Ort in der Nähe von Hamburg. In Wedel gibt es nämlich eine Schiffbegrüßungsanlage. Jedes große Schiff, auf das mehrere hundert Container passen, wird dort mit Fanfare und Nationalhymne begrüßt. Diese Anlage gibt es schon seit 65 Jahren und ich habe sie mir mal aus der Nähe angeschaut.
Ach. Herrlich. Ich sitze hier am Ufer. Das Wasser der Elbe liegt 3-4 Meter ruhig vor mir. In der Luft, da krächzen die Möwen. Und Musik gibt's auch noch dazu. Ich bin nämlich an der Schiffbegrüßungsanlage in Wedel, genauer gesagt am Schulauer Fährhaus. Und ob das der romantischste Ort des Hamburger Hafens ist, das möchte ich mal vom wachhabenden Begrüßungskapitän persönlich erfahren. Wolfgang Adler, den gehe ich jetzt mal besuchen. Guten Morgen, Herr Adler.
Guten Morgen.
Sie haben es ja hier gemütlich in Ihrer kleinen Kajüte.
Die ist klein, aber sie bringt das unter, was wir brauchen. Und sie ist ein bisschen maritim, das wollten wir auch so. Das geht da schon mal los mit dem Anstrich der Wände und auch die Unterbauten. Das muss alles ein bisschen nach Bootslack riechen.
Und Herr Adler, wenn ich mir Sie so anschaue, sehen aus wie ein richtiger Kapitän. Blaue Hose, weißes Hemd, schönes Abzeichen auf der Schulter und eine blaue Krawatte mit einem Anker drauf. Sehen Sie und Ihre Kollegen alle so aus?
Wir sehen alle so aus, ja. Das ist Dienstkleidung, ganz normale Dienstkleidung.
Was heißt das genau? Sind Sie echte Kapitäne oder?
Wir sind keine echten Kapitäne. Wir haben unterschiedliche Berufe. Wir haben teilweise mit der Seefahrt zu tun gehabt, teilweise aber auch nicht. Aber die, die damit nichts zu tun hatten, die haben sich dafür so interessiert, dass sie ein sehr gutes Fachwissen haben.
Wenn ich mir jetzt hier so umschaue, wir stehen hier vor einem, ich sag mal, riesigen Zettelkasten mit 17.000 Karteikarten. Ja. Wir haben hier ein Regal, lauter Kassetten, auf denen die Nationalhymnen sind. Wie viel sind das?
Das sind 152 Nationalhymnen und alle seefahrenden Nationen, die sind da enthalten.
Die benutzen Sie aber heute wahrscheinlich nicht mehr.
Ich sag mal nur im Notfall. Zuletzt vor 2 und 3 Jahren, da hatte ich das Problem, dass genau bei der Auslaufparade Hafengeburtstag mir einmal der Rechner kaputt ging und beim nächsten Mal hatte ich einen Kabelbrand.
Ist es schon mal vorgekommen, Hand aufs Herz, dass die falsche Hymne gespielt wurde?
Mir ist es noch nicht passiert, aber einem Kollegen ist es mal passiert. Der hat Nordkorea mit Südkorea verwechselt.
Das sollte man vielleicht ausgerechnet bei den Ländern auch nicht machen.
Ist schon ein paar Jahre her, aber es hat hier den mittleren Aufstand gegeben. Ne? Also das weiß ich, da war richtig was los.
Jetzt kommt gleich ein Schiff rein und Sie machen sich bereit?
Ja, ich mache mich bereit und werde den Gästen jetzt mitteilen, um welches Schiff sich das handelt und gebe die Daten jetzt schon mal vorab bekannt. Guten Morgen, verehrte Gäste. Herzlich willkommen bei uns im neuen Schulauer Fährhaus und am Willkommenhöf, an der Schiffsbegrüßungsanlage. Wir haben jetzt auch ein Schiff. Fährt unter der Flagge Antigua Barbuda. Das ist die Samskip Endurance, Baujahr 2003.
Bei einer Schiffsbegrüßungsanlage habe ich direkt so ein Bild im Kopf gehabt von ja, einem Blick auf die Elbe und einen Sonnenuntergang. Ist es so romantisch, wie ich mir das vorstelle?
Ja, in jedem Fall. Also wir haben einen sehr schönen Sonnenuntergang. Es gibt wenige Tage im Jahr, wo wir dann die Sonne direkt in der Elbe untergehen sehen. Und dann haben wir natürlich auch besondere Stimmungen, gerade im Herbst durch die Herbstnebel, so diese leichten Nebel, wenn die Schiffe so aus dem Dunst auftauchen. Und das ist eigentlich der schönste und romantischste Ort, um das in Ruhe auch zu genießen.
Also Wolfgang Adler und ich sind uns einig, das ist der romantischste Ort oder einer der romantischsten Orte des Hamburger Hafens. Ich will aber mal schauen, ob wir mit dieser Meinung alleine sind.
Es ist definitiv ein romantischer Ort und vor 8 Jahren hat mein Mann mich hierher gebracht und wir haben uns hier kennengelernt und ja, und mich verbinden da schöne Erinnerungen mit.
Da ist es für Sie eigentlich doppelt romantisch.
Ja, genau. Ist es auch.
Da gebe ich 100%ig recht. Und es sind alles nette Leute vor allen Dingen hier. Und die finde ich ja so schick, die Bedienung hier und die Aussicht hier. Und ich bin ein Wasserfreund. Und jetzt hier eine Atmosphäre, die ist einfach sehenswert und ich fühle mich sehr wohl hier. Ich komme immer wieder hierher.
Ich habe für euch die Schiffbegrüßungsanlage in Wedel bei Hamburg besucht. Und wenn ihr dort auch einmal romantische Stunden verbringen wollt, mit der S-Bahn geht es aus der Hamburger City direkt dorthin.
Micro Europa.
Micro Europa.
You want it? I've been right here all alone, right here all alone. You better bring your buckets. We got some dreams to dream, and I'll be at the bottom. I've been right here waiting so long.
Jack Johnson, To the Sea vom gleichnamigen Album hier auf Radio Mikro Europa auf der Wüstewelle. Schön, dass ihr dabei seid. Unser heutiges Thema lautet Hafenromantik. Seemannslieder, Sonnenuntergänge und exotische Länder. Wenn wir an die Seefahrt denken, geraten wir automatisch ins Schwärmen. Doch wie romantisch ist das Leben auf hoher See eigentlich wirklich? Radio Mikro Europa Reporterin Ines Timm hat einen alten Seebären und einen jungen Schiffsoffizier in Hamburg getroffen.
Blaue Uniform, Pfeife, Bierbauch und weißer Rauschebart? Nicht nur für Kinder sieht so ein typischer Seefahrer aus. Hans Köhn teilt nur die weißen Haare mit dieser Vorstellung. Der 82-Jährige war Seemann aus Leidenschaft. Bereits mit 15 Jahren ist er zur See gefahren. Das war 1950.
Der Beruf des Seefahrers, der liegt bei uns in der Familie. Das ist der Urgroßvater, der Großvater, der Vater und auch meine ganzen Geschwister und die Kinder oder die Jungs von meinen Geschwistern, sind auch alle zur See gefahren.
Zur See fahren heißt, monatelang auf den Meeren unterwegs sein, ohne Privatsphäre und nur mit wenig Kontakt zur Familie. Hans Köhn und seine Kollegen hat das allerdings nicht gestört. Sie haben ihre Zeit auf dem Schiff genossen.
Die meisten Leute haben ihre Aufgabe mit ihrer Freizeit verbunden und auch mit ihrer Freizeitbeschäftigung. Die Leute haben meist alles noch irgendwas nebenbei gemacht. Entweder haben sie gebastelt oder die haben viel Musik gemacht an Bord oder meistens mit Akkordeon und Gitarre und so weiter. Oder die haben auch oftmals viel belesen. Es waren sehr belesene Leute unter uns.
Als Seefahrer war das nächste Abenteuer nur einen Horizont weit entfernt. Hans Köhn legte in Häfen auf der ganzen Welt an. Die Meere waren sein Zuhause. Doch er weiß auch, das Leben eines Seemanns auf dem Schiff hat sich verändert und ist stressiger geworden.
Die Hafenromantik, die war natürlich so, dass wenn wir zum Beispiel 1000 Tonnen Stückgut in einem Hafen löschen mussten, dann wussten wir, dass wir 5 Tage dafür Zeit hatten. Das geht heute natürlich alles viel, viel schneller mit dem Containerumschlag. Und dann ist es auch so gewesen, dass wir waren ja nicht nur 24 Leute an Bord, so wie es heute ist, und die sind voll ausgelastet auf einem Containerschiff, sondern wir waren 40 Leute an Bord. Und diese 40 Leute, die haben sich dann so eingeteilt, dass die auch die Möglichkeit hatten, Land und Leute kennenzulernen. Also die haben dann auch während dieser 5 Tage frei bekommen und haben dann auch Ausflüge gemacht.
Hans Köhn ist sein ganzes Leben zur See gefahren und der Seefahrt auch als Rentner treu geblieben. Am Internationalen Maritimen Museum in Hamburg leitet er ehrenamtlich Führungen am Schiffssimulator. Dabei gibt er den Besuchern auch die ein oder andere Anekdote zum Besten.
Und was wir auch noch gemacht haben, haben wir gar nicht vergessen zu erzählen. An der südamerikanischen Westküste haben wir meistens von Valparaiso nach Antofagasta lebende Tiere an Deck gefahren. Solche großen Bullen, südamerikanische Bullen. Und dann gab's Schwanzgeld. Wenn alle Tiere gut angekommen sind, dann gab das für jedes Tier 1 US-Dollar Schwanzgeld.
Knapp 50 Jahre nach Hans Köhn hat sich Axel Rotermund für eine Karriere auf See entschieden. Der 28-Jährige absolvierte ein Praktikum auf einem Schiff in der Ostsee und war sofort überzeugt. Heute arbeitet er als zweiter Offizier auf Schiffen, die so groß wie 4 Fußballfelder sind.
Ich habe mir die Seefahrt natürlich wie jeder vorgestellt, erstmal, dass man romantisch mit dem Schiff durch die Gegend fährt, dass man extrem viele Länder kennenlernt, dass man tagelang in fremden Ländern unterwegs ist, da was entdeckt, Freundschaften schließt. Das wurde nicht erfüllt. Ich habe festgestellt, die Seefahrt ist schnell, hektisch und überhaupt gar nicht romantisch.
Hinzu kommt der nach wie vor seltene Kontakt zur Familie. Zwar helfen heute WhatsApp, Skype und Co., den persönlichen Kontakt können die sozialen Medien jedoch nicht ersetzen. Und Internet an Bord ist auch heute noch nicht selbstverständlich. Auf dem Meer wird die Besatzung zur Ersatzfamilie.
Wenn man zur See fährt, verzichtet man definitiv auf ein geregeltes, normales Sozialleben. Freunde, Familie sind außer über kleine Textnachrichten komplett weg. Man hat eigentlich nur seine Kollegen und seine Arbeit um sich herum.
Axel Rotermunds Familie und seine Freunde haben sich inzwischen an seine ungewöhnliche Berufswahl gewöhnt. Nur allen anderen Festlandbewohnern muss Axel genau erklären, was er macht. Von Saufgelagen bis hin zu Dirnenbesuchen sind alle Vorurteile mit dabei.
Andere Leute denken über meine Arbeit in der Regel immer so in den althergebrachten Klischees, wo ich die dann immer enttäuschen muss, dass ich selten Stories von Monsterwellen und ausgedehnten Puffbesuchen im Ausland berichten kann. Und dann doch sich, wenn ich denen dann das näher erläutere, immer ein sehr normaler Job in meinen Augen dahinter verbirgt.
Auch Hans Köhn kämpft bei seinen Führungen im Internationalen Maritimen Museum gegen die Klischees. Die meisten Besucher beziehen ihre Vorstellungen über das Seefahrerleben aus Piratengeschichten und Abenteuerromanen. Der 82-Jährige nimmt es mit Humor.
Natürlich sind dann auch solche Hafenkneipen aufgesucht worden. Das machen heute Leute in Hamburg ja auch noch. Denn es ist in diesen Hafenkneipen sehr interessant gewesen. Da traf man erstmal ganz interessante Leute. Und die Ausstattung, die diese Kneipen hatten, die fand man sonst nirgendwo auf der Welt. Aber dass man da nun reingegangen ist, ständig an der Bar gesessen hat und hat sich da betrunken, stimmt gar nicht.
Ines Timm über 2 Seefahrer aus 2 verschiedenen Generationen und Klischees über die Seefahrt. Ines hat uns übrigens noch einen Film empfohlen, der das Leben auf hoher See zeigt. Der Film begleitet 5 aktuelle und ehemalige Kapitäne in wirklich stimmungsvollen Bildern und Interviews. Er heißt Kapitäne und ist auf DVD erhältlich. Und aus diesem Film hören wir jetzt den Titelsong Seamanlike. Ein toller Titel zum Träumen hier bei Radio Mikro Europa.
Seaman-like, with the high tide, away from here. I stay on the shore, wave a goodbye, dressed in a narrow dress, like a ragdoll. Thank you.
be taken away by the time.
Binoculars mit Seaman-like hier bei Radio Mikro Europa. Ein wundervoller Titel, passend zu unserem heutigen Thema Hafenromantik. Wir senden heute aus dem Studio in Hamburg und hier, nicht weit entfernt, im Hamburger Hafen, wird noch heute eine rund 150 Jahre alte Tradition fortgeführt. Mit einer Flussschifferkirche, die mit einer Barkasse bis in die entlegensten Ecken des Hamburger Hafens fährt. Das Motto, wenn die Schiffer nicht zur Kirche kommen, kommt die Kirche eben zu den Flussschiffern. Unsere Reporterin Laura Lagershausen ist mitgefahren.
Ich heiße Jan Steffens, ich bin Priester in St. Petri Altona. Geboren bin ich in Husum in der Sturmstadt. Und ich habe irgendwo das Fräsenblut hier, ich von meiner Mutter. Und du hast das Dittmarscherblut von meinem Vater. Und dann drückt sich hier und hier und das ist nicht verkehrt.
Wenn Sie das jetzt nicht verstanden haben, kein Problem. Der Gottesdienst auf der Flussschifferkirche findet nämlich jeden vierten Sonntag im Monat auf Plattdeutsch statt. Dann bringt Pastor Jan Steffens die bis auf den letzten Stuhl gefüllte Kirche mit persönlichen Anekdoten und Geschichten zum Lachen. Auch Küster Wolfgang Dabekow richtet zwischendurch sein Wort an die Gemeinde. Natürlich auch auf Plattdeutsch. Dabekow ist bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich für die Flussschifferkirche aktiv. Ehrenamtlich, weil die Flussschifferkirche seit 10 Jahren nicht mehr zur Landeskirche gehört und sich somit von Spenden finanzieren muss. Aber wer besucht die Flussschifferkirche eigentlich? Küster Dabekow?
Da gibt es zwei Gruppen sozusagen. Ne? Denn diese Kirche war ja mal die Kirche der Binnenschiffer. Ja, und insofern, wenn in diesen Familien Taufen, Hochzeiten, auch Beerdigungen oder so etwas sind, dann erinnern die sich natürlich an unsere Kirche und dann findet das eben hier auch bei uns statt. Ansonsten, sonntags ist hier ein bunt gemischtes Völkchen zusammen. Da sind natürlich eben diese Leute, die sich der Kirche eben sowieso besonders zugehörig fühlen und aber auch viele Touristen und Leute, die nur sagen, ach, wir möchten das noch mal kennenlernen, was das dafür in der Kirche ist.
Eine der regelmäßigen Besucherinnen ist Gerda Goldmann. Ihre Schwiegereltern waren Schiffer und gingen regelmäßig zur Flussschifferkirche. Vor fast 10 Jahren ist sie dann mit ihrem Mann das erste Mal bei einem Schiffsgottesdienst dabei gewesen und kommt seitdem regelmäßig. Was macht für sie den Reiz aus?
Weil Hamburg und der Hafen, diese Verbindung, die ist so toll hier. Das finde ich. Das reizt so und das reizt auch Touristen, die hierher kommen. Oh, das finden sie toll. Und wie dieser Kahn ausgestattet worden ist und wie eine Kirche wirkt. Also die sind immer alle ganz begeistert, dass sowas Schwimmendes hier existiert.
So ausgelassen, wie die Stimmung beim Plattdeutschen Gottesdienst ist, so ernst ist das eigentliche Anliegen der Flussschifferkirche. Seit 150 Jahren folgt die Binnenschifferseelsorge dem Leitsatz von Johann Hinrich Wichern: Wenn die Flussschiffer nicht zur Kirche kommen können, muss die Kirche zu den Flussschiffern kommen. Uwe Göhle, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Flussschifferkirche, erzählt von den Hintergründen der Seelsorge.
Die haben zwar heute alle einen Computer und einen Rechner und ein Telefon und Handy und was weiß ich, aber das gab es ja früher nicht. Und da saßen die wirklich da und haben am Wochenende auf ihrem Schiff gesessen und Karten gespielt, gelesen oder was weiß ich was gemacht. Hat jedenfalls keinen Kontakt zur Öffentlichkeit und deswegen, das machen wir heute ja immer noch, dass wir denen aktuelle Zeitungen bringen.
Als Seelsorgerin ist Helga Jansen dabei. Nach ihrer Pensionierung suchte sie nach einer neuen Aufgabe und fand diese in den wöchentlichen Seelsorgefahrten der Flussschifferkirche. Diese sind, wie auch die Kirche, von Spenden finanziert. Dabei werden Tüten mit Äpfeln, Schokolade und Zeitschriften mit einer Barkasse an die Flussschiffer im Hamburger Hafen verteilt.
Und ja, hupen wir und dann kommen die Flussschiffer raus und ja, dann geben wir unsere Tüte und führen ein kleines Gespräch. Und manchmal ist es auch wirklich so, dass man merkt, sie sind lange unterwegs gewesen und haben auch ein Bedürfnis zu sprechen. Manchmal eben nicht, wenn sie gerade bei der Arbeit sind, ist klar. Dann ist es ein Smalltalk.
Smalltalk, der sehr wichtig sein kann. Denn wenn sie wochenlang mit dem Schiff auf der Elbe unterwegs sind, sehen die Flussschiffer ihre Familien nicht.
Aber es sind auch schon Gespräche gewesen, die also auch mir selber sehr nahe gehen. Wo jemand von dem Tod seiner Frau berichtet hat oder von der Arbeitslosigkeit oder des Sohnes oder ja, einzelner Familienmitglieder oder ebenso die Sorgen, die einen im Alltag bedrücken, Krankheit in der Familie und andere Dinge.
Themen, die vor allem zur Weihnachtszeit viele Menschen bedrücken und für die die Flussschifferkirche eine Anlaufstelle bietet. Eine ganz besondere Atmosphäre ist vielleicht deshalb auch beim Gottesdienst an Heiligabend zu spüren.
Und hübsch ist es Weihnachten, wenn dann der Adventkranz von der Decke wammelt und dann schwankt, wenn ein paar Wellen kommen. Es ist wirklich zauberhaft.
Seelsorge und plattdeutsche Gottesdienste, eine 150 Jahre alte Tradition, wird im Hamburger Hafen mit der Flussschifferkirche fortgeführt. Radio Mikro Europa Reporterin Laura Lagershausen ist für euch schon einmal mitgefahren. Und das könnt ihr übrigens auch. Jeden Sonntag oder zu besonderen Events wie dem Hafengeburtstag habt ihr die Möglichkeit, die schwimmende Kirche im Binnenhafen der Speicherstadt zu besichtigen.
Oh, the time will come up when the winds will stop and the breeze will be cease to be breathing like the stillness in the wind before the hurricane begins, the hour that the ship comes in. And the sea will split and the ships will hit and the sands on the shoreline will be shaking. And the tide will sound and the waves will pound and the morning will be breaking. Oh, the fishes will laugh as they swim out of the path and the seagulls, they'll be smiling. And the rocks on the sand will proudly stand the hour that the ship comes in. And the words that are used for to get the ship confused will not be understood as they're spoken. For the chains of the sea will have busted in the night and be buried on the bottom of the ocean. A song will lift as the mainsail shifts and the boat drifts unto the shoreline. And the sun will respect every face on the deck the hour that the ships come in. Then the sands will roll out a carpet of gold for your weary toes to be a-touching. And the ship's wise men will remind you once again that the whole wide world is watching. Oh, the foes will rise with the sleep still in their eyes and they'll jerk from their beds and think they're dreaming. But they'll pinch themselves and squeal and they'll know that it's for real the hour that the ships come in. And they'll raise their hands saying, we'll meet all your demands, but we'll shout from the bow, your days are numbered. And like Pharaoh's tribe, they'll be drowned in the tide, and like Goliath, they'll be conquered.
Bob Dylan, When the Ship Comes In, hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstewelle. Ganz passender Titel zu unserem heutigen Thema Hafenromantik. Wer als Seemann auf den Meeren dieser Welt unterwegs ist, der erlebt auf jeden Fall viele Abenteuer. Aber er führt meistens auch ein Leben voller Einsamkeit, denn die geliebte Familie, die bleibt an Land zurück. Unsere Radio Mikro Europa Reporter Atessa Bock und Martin Tege haben sich in einem kleinen Feature mit dieser manchmal traurigen Seite des Seefahrerlebens befasst. Sie haben mit Frauen von Seefahrern gesprochen, die regelmäßig darauf warten, dass ihre Männer von der See zurückkommen. Und sie haben Seemann Juan getroffen, der manchmal jahrelang von seiner Familie getrennt lebt.
Der Wind und das Meer, sie sind meine Begleiter. Wind und das Meer rundherum um die Welt.
Viele verbinden mit der Seefahrt ein großes Gefühl von Freiheit. Das weite, tiefblaue Meer, der Horizont, der sich beinahe unendlich weit erstreckt und eine Sonne, die an jedem Tag in beeindruckenden Farben untergeht. Am Hafenbecken stehen die Frauen der Seefahrer und winken zum Abschied mit dem Taschentuch. Doch sieht die Realität auch so romantisch aus? Dann, wenn ein paar Monate lang voneinander getrennt ist, weil er auf See arbeitet und sie mit der Familie zu Hause bleibt und das Leben bei beiden weitergeht, getrennt im Alltag? Daniela Lilienthal ist seit 15 Jahren mit einem Seefahrer verheiratet. Für die Flensburgerin ist es ganz normal, von ihrem Mann getrennt zu sein.
Das ist absolut romantisch und ich glaube schon, dass das durchaus belebend für die Beziehung ist. Also auf jeden Fall bei uns. Ob das bei allen ist, kann ich schwer sagen, aber bei uns auf jeden Fall. Je näher der Zeitpunkt rückt, dass er nach Hause kommt, umso mehr freut man sich und man ist natürlich immer wieder irgendwie so ein bisschen frisch verliebt. Das ist ganz schön nach 15 Jahren Ehe. Das ist bei allen anderen ja eher nicht so.
Es kann sich also sogar positiv auf die Beziehung auswirken, wenn ein Partner regelmäßig eine längere Zeit nicht zu Hause ist, sagt Daniela. Aber lässt sich der Beruf des Seefahrers überhaupt mit einer Familie vereinbaren?
Oh, das ist mitunter schon schwierig, weil es natürlich nie planbar ist. Weihnachten ist er jetzt 2016 da gewesen, davor das letzte Mal 2012 und Konfirmation von den beiden großen Kindern hat er jetzt beide verpasst. Geburtstage natürlich auch oft. Das sind so die Momente, wo man wirklich traurig ist. Ansonsten ist alles irgendwie eine Gewöhnungssache.
Seemänner fahren heutzutage oft gar nicht mehr von ihrem Heimathafen ab. Häufig fliegen sie vom Flughafen aus zu ihrem nächsten Einsatz auf See. Das Bild von Seemannsfrauen, die an der Hafenkante schluchzend mit dem Taschentuch zum Abschied winken, deckt sich also nicht mehr mit dem realen Leben. Daniela und ihr Mann haben aber ein gemeinsames Ritual. Nach einer monatelangen Reise sehen sich die beiden zuerst am Flughafen wieder. Wie läuft das dann ab?
Ich fahre alleine zum Flughafen und hole ihn ab, weil das so unsere ersten 2-3 Stunden sind ohne die Kinder. Es geht eigentlich schon ein paar Wochen vorher los, dass man überlegt, ach, was ziehe ich an? Und dann wartet man immer gespannt auf die Abflug- oder Ankunftszeit und hofft immer, dass die nicht ganz zu früh ist, damit man nicht ganz so früh aufstehen muss und losfahren muss. Und dann, dann geht es eigentlich los.
Daniela ist in diesen Momenten manchmal ganz schön nervös.
Und dann stehe ich eine halbe Stunde, bevor er kommt ungefähr, stehe ich schon da und warte und wipp von einem Fuß auf den anderen, guck immer nochmal ins Spiegel oder ins Schaufenster, sitzt die Frisur noch und dann ist es eigentlich immer das Gleiche. Man steht und wartet und versucht irgendwie toll auszusehen und wenn die Tür aufgeht, dann steht man da und grinst wie so ein kleines Schulmädchen und freut sich ganz doll und dann fahren wir nach Hause und wenn möglich halten wir Händchen im Auto und grinsen uns immer wieder an.
So wie Daniela es schildert, sind die Liebe und Vorfreude also stärker als die lange Trennung zwischen den beiden Partnern. Die positiven Gefühle überwiegen einfach. Aber wird man sich nicht doch etwas fremd, wenn der Mann ein paar Monate in jedem Jahr nicht da ist? Muss man sich nicht erst wieder aneinander gewöhnen?
Das war viele Jahre überhaupt gar kein Problem, also jetzt so 5 Jahre. Da war das, es ist, dran gewöhnen muss man sich nie aneinander. Es ist nach 10 Sekunden ist es eigentlich wie immer. Man kennt sich mittlerweile ja so gut, dass man sich ja nicht entfremdet. Das Einzige ist natürlich, dass man vielleicht mal seine Rollen wieder einmal zu Hause finden muss, weil er auf dem Schiff der erste Offizier ist und da natürlich unter dem Kapitän, der ist, der das meiste Sagen hat. Dass das zu Hause natürlich nicht so wie ist, weil es 4 Monate ganz normal weiterlief und ich hier alles geregelt habe, da muss man immer so ein klein bisschen sagen, ja, nee, komm, nicht, dass die Kinder uns gegeneinander ausspielen und so, da muss man einmal so ein bisschen seinen Platz finden. Aber es ist nicht so, dass man sich aneinander gewöhnen muss eigentlich.
Auch wenn es Daniela und ihrem Mann einfach fällt, eine normale Beziehung zu führen, ohne einander fremd zu werden, die Zeiträume der Abwesenheit sind nicht zu unterschätzen. Denn dabei geht es nicht nur um 2 Wochen. Wie lange dauert eigentlich so ein Einsatz?
Er ist 4 Monate auf See und dann ist er zwischen 2,5 und 4 Monaten zu Hause.
Auch Danielas Schwiegermutter Karin hat ihr Leben mit einem Seefahrer geteilt. Sie ist Seemannsfrau einer früheren Generation. Kontakte während der Reise damals, Fehlanzeige. Und die Wartezeit?
War länger wie bei meinem Sohn. Es war manchmal ein halbes Jahr. Und ja, man hat auch nicht so telefonieren können und so. Das war alles so teuer.
Die längste Zeit, die Karin auf ihren Mann gewartet hat, dauerte 10 Monate. Also fast ein ganzes Jahr lang. Eine lange Zeit. Konnte man sich wenigstens Briefe schreiben?
Schreiben konnte man, aber das dauerte ja ewig, bis man das kriegte dann. Ne?
Dank moderner Technik ist das heute zum Glück kein Thema mehr. Noch einmal Daniela Lilienthal.
Es gibt ein E-Mail-System auf den Schiffen, da können wir uns per Satellit E-Mails schreiben, sobald er Internet im Hafen hat. Können wir uns auch schreiben, mittlerweile besteht die Möglichkeit, dass die Schiffe Internet haben, das ist aber wohl noch sehr teuer und ist leider, investieren die Reedereien dann noch nicht so richtig, dass sie das nutzen können. Also manchmal haben wir auch ein paar Tage, wo wir uns dann nur über Satellit-E-Mails schreiben können, aber wir können jederzeit schreiben.
Und komme ich nicht mehr nach Haus, wer weint sich schon die Augen aus? Matrosen auf See, mit der Heimat im Herzen. Matrosen auf See.
Wir haben nun einiges aus der Perspektive der Partnerin und Mutter eines Seemanns erfahren. Andreas Lilienthal ist der Sohn von Karin und mit Daniela verheiratet. Als erster Offizier fährt er für das Unternehmen ER Schifffahrt Hamburg zur See. Ihn begeistert seine Arbeit. Denn Andreas kennt diesen Beruf schon seit seiner Kindheit. Er weiß, wie es ist, lange von seinem Vater getrennt zu sein. Andreas hat sich dennoch für die Seefahrt entschieden, auch als Familienvater und Ehemann.
Also als Kind war es für mich immer toll, sag ich mal, mitzufahren. Ich bin auch viel mitgefahren. Ich bin als vor der Schule natürlich viel mitgefahren und auch während der Schulzeit dann in den Ferien. Eigentlich fast jede Ferien. Okay, ich bin mal als 15-Jähriger morgens um 4 in New York eingelaufen und sah diese Skyline zum ersten Mal und diese Lichter und das war ganz toll. Da erinnere ich mich, natürlich war das toll, mit meinen beiden Söhnen zusammen eine Wache zu gehen, als die mitgefahren sind. Das hat so ein bisschen was von meinem Vater zur See gefahren. Ich bin mit ihm Wache gegangen, später bin ich dann die Wache gegangen, habe meine Söhne mit auf dem Schiff, das ist natürlich toll.
Die Schiffswache ist eine Art Schichtbetrieb, dauert rund um die Uhr, meist 4 Stunden und fordert von den Seeleuten eine große Verantwortung. Und dabei stand sogar schon sehr früh fest, dass Andreas mal zur See fahren möchte.
Ja, ich war heute zufällig zu Besuch auf meiner alten Grundschule und habe mich mit der Lehrerin unterhalten. Man hat mir erzählt, dass ich auch auf dieser Schule war und habe gesagt, ich habe damals schon immer gesagt, ich werde mal später Seefahrer. Das war mir damals schon klar, ja. Das war mir schon in der 11. Klasse klar.
Matrosen auf See, mit der Heimat im Herzen. Matrosen auf See, mit den Augen so blau.
Nicht alle Seefahrer gehen nach jedem Einsatz vom Schiff und fahren zu ihrer Familie. Wenn Seefahrer in einem fremden Land eine Bleibe brauchen, können sie in einem Seemannsheim wohnen. Juan Carlos kommt aus Argentinien. Er wohnt seit einem Jahr bei der deutschen Seemannsmission in Hamburg, direkt am Michel. Der 48-Jährige fährt seit 20 Jahren zur See und sieht seine Familie sehr selten.
Persönlich finde ich es eine sehr nette Sache, dass wir uns die Seeleute haben. Das gibt es weltweit. Überall können wir für eine ganz günstige Preis wohnen, ne, in unserem Seemannsheim. Die unterstützen uns. Wir Seeleute sind meistens ganz weg von der Familie. Ich denke, die Seeleute, wir sind ein Menschen für sich selbst. Also das ist eine bestimmte Welt und wie gesagt, weil wir 90% von unserem Leben, wenn nicht mehr, sind wir also ganz weit weg von unserer Familie.
An der Seefahrt hat Juan schon immer die Ruhe fasziniert. Schon als Kind war er mit seinem Vater viel auf dem Wasser unterwegs und das hat ihn geprägt. Vor der Seefahrt war er beim Militär.
Erstmal bin ich ausgebildet als Alferes der Reserva, das ist eine argentinische Luftwaffe. Das ist schon mal mein erstes Lebensabenteuer, 5 Jahre da gewesen zu sein, ein Abitur zu schaffen. Dann habe ich mir gedacht, ich mag gerne Schiffe, weil mein Vater war Schiffschandler. Sein Beruf war Schiff. Besorgen und dann hat mir immer gefallen. Als Kind habe ich immer Sportboot gefahren und mochte ich das Wasser, fand ich auch abenteuerlich und schön und vieles anderes. Nicht nur abenteuerlich, schön und attraktiv, sondern auch diese Ruhe. Ich sehe das Wasser und bringe mir sehr viel Ruhe und ist sehr angenehm.
Juans Schwester lebt in Argentinien. Sein Sohn und seine Eltern wohnen in Spanien. Sie sehen sich nur alle paar Jahre. Juan und seine Seemannskollegen müssen wegen der Trennung von der Familie vor allem mit einem Problem umgehen, der Einsamkeit.
Eine Sache ist, allein zu sein oder sich allein zu fühlen. Andere Sache ist, einsam. Und die Einsamkeit ist, bei mir persönlich, das ist sehr schwierig. Ich hatte eine Phase, wo kommt diese Depression ins Spiel und das ist ganz übel. Das ist richtig schwer rauszukommen. Zum Glück, danke liebe Gott, ich bin rausgekommen ohne Medizin, aber ist sehr schwierig. Also das ist, und das viele zehn Leute passiert das. Das ist natural, denke ich, dass diese Einsamkeit zu spüren oder zu haben oder zu fühlen irgendwann in einem Moment.
So lange von seiner Familie getrennt zu sein, ist sehr leidvoll. Der Gedanke an ein Wiedersehen ist für Juan aber das Allergrößte.
In 2 Jahren werde ich meinen Sohn wiedersehen und meine Mutter und meinen Vater. Diese Vorfreude, dass zwischen uns vier spielt, ne? Das ist sehr schön. Dann komme ich ein bisschen melancholisch im Moment, ist mir, ne? Komme mir so ein bisschen vielleicht die Tränen, weil das ist das Schönste für mich. Das ist sehr persönlich, sehr einzigartig vielleicht. Ist noch schöner wie den Moment, wo wir zusammen sind. Weil nachher geht alles, wenn etwas so schön ist und so angenehm, geht verdammt schnell. Und deswegen die Vorfreude ist länger da, dieses angenehme Gefühl, wie der Moment, wo geht so schnell, ratfass, schon wieder bin ich hier und die sind da.
Juan erzählt, dass er während der langen Zeit auf See mit Depressionen zu kämpfen hatte. Wie gehen Seeleute mit der Einsamkeit um? Hilft es Ihnen, im Seemannsheim mit Gleichgesinnten zu reden?
Ist sehr schön, wenn jemand nachfragt nach Familie und so weiter. Ich persönlich verarbeite ich anderes. Wenn jemand mich ständig fragt oder die Frage, das ist die Konfrontation direkt. Und vielleicht das andere geht easy und lockerer in den Kopf.
Die meisten aus dem Seemannsheim machen Trauer und Einsamkeit mit sich selbst aus.
Außer, dass man sagt, heute Geburtstag von meiner Tochter, mein Sohn, meine Mutter, wie auch immer, jemand von Familie. Wie cool und wie alt und alles okay, ist gesund. Dann ja, dann manchmal, wir sehen uns 1 Jahr, 2 Jahre nicht und dann vielleicht ist gestorben oder so.
Nach einer langen Abwesenheit hat Juan vor einiger Zeit eine Szene erlebt, die ihn peinlich berührt hat.
Ich war in Argentinien, dann war ein paar Jahre jemand nicht gesehen, wie geht's und deine Mama und so und wie lange haben wir uns nicht am Schiff Mama tot, die andere Unfall, madre mia.
Juan macht gerade eine Pause von seinem Seemannsberuf. Nach seiner Ausbildung bei der argentinischen Luftwaffe war er lange Zeit auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Das wurde ihm irgendwann zu viel. Momentan arbeitet er in Hamburg in einer Fabrik. Mit seinem Leben ist Juan glücklich, trotz Arbeitsroutine und Trennung von seiner Familie.
Ich bin froh und ich fühle mich wohl, dass ich bin reich, nicht Millionär. Für mich reich ist Erfahrungen sammeln, Herz geben, bedingungslos. Das ist Reichtum. Alle anderen ist Geld sammeln. Ich respektiere die, das Geld sammeln möchten, wollen und so weiter. Das ist jeder für sich selbst. Das Leben ist sehr schön. Mit dieser Tiefe, Yin und Yang, ne? Das Gute, das Schlechte, die Tiefe, die Höhe. Wenn gibt's keine Tiefe, dann wissen wir nicht, wann die Höhe ist.
Mann, oh Mann, was für ein Job. Seefahrer. Radio Mikroeuropa-Reporter Atessa Bock und Martin Tege mit einem kleinen Feature über Seefahrerfamilien, die viele Wochen und Monate von ihren liebsten Menschen getrennt sind. Und diesen Satz von Juan, den habe ich mir extra nochmal notiert. Wenn es keine Tiefe gäbe, wüssten wir nicht, wann die Höhe da ist. Schöner Satz. Ihr hört Radio Mikroeuropa. Schön, dass ihr dabei seid.
I'm old at sea. Where no one can bother me, or guard my roots. If only for a day, just me and my thoughts. Sailing far away, like a warm drink, it seeps into my soul.
please just leave me right here on my own. Later on you could spend some time with me if you want to. Oh, see, I'm old at sea when no one can bother me. I sleep by myself, I drink on my own. Don't speak to nobody. I gave away my phone. Like a warm drink, it saves into my soul. Please just leave me right here on my own. Later on, you could spend some time with me. Want to all at sea. Now I need you more than ever. I need you more than ever now. You don't need. But sometimes don't you just crave to disappear within your mind? You never know what you might find. So come and spend some time with me. We will spend it all at sea. Saves into my soul. Please just leave me right here on my own. Later on you could spend some time with me if you want to. Oh, let's see.
Das war unser Hafenromantik-Special für euch heute aus dem Studio in Hamburg. Und wir würden uns freuen, wenn ihr in unserer schönen Hansestadt mal vorbeikommt. An dieser Sendung haben mitgewirkt Sarah Kneip, Mats Mumme, Atessa Bock, Martin Tege, die haben Beiträge beigesteuert. Außerdem auch Laura Lagershausen und Ines Timm, die haben aber auch zusammen mit Philipp Kessling die Technik gemacht. Herzlichen Dank dafür. Und die Redaktion hatte Ulrich Hegele. Ich verabschiede mich, bedanke mich für euer Interesse. Und wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, besucht unsere Facebook-Seite oder unsere Homepage www.mikro-europa.de. Tschüss aus Hamburg, macht's gut.